Mit Wenn und Aber, ein Podcast mit Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien in Hamburg. I'm not complaining, what you're doing, you see. Cause this pain you're feeling is ooh, so good to me. Don't you know that it hurts so good? Don't you know that it hurts so good?
Das war It Hurts So Good von Millie Jackson und ich freue mich sehr, dass Simone Buchholz, die heute das erste Mal in der ersten Folge dieses neuen Podcast-Versuchs, will ich mal sagen, zu Gast ist, diesen Song mitgebracht hat. So wollen wir anfangen. Der Gast muss erstmal was tun, nämlich ein Lied aussuchen und das mitbringen, damit wir was haben, worüber wir reden können. Liebe Simone, ich freue mich, dass du da bist. Warum It Hurts So Good?
Ich freue mich auch, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Weil dieser Song, man glaubt es nicht, ganz, ganz viel mit meiner Arbeit zu tun hat tatsächlich. Und mit, also wenn ich den höre erstmal, so wie es eben passiert ist, jetzt hier morgens um 9:30, komme ich sofort in eine Art Schreibmodus, in Denkmodus, weil ich den so viel höre, wenn ich schreibe. Das hat vielleicht ein bisschen mit dem mit dem Beat zu tun, mit dem Rhythmus, der, glaube ich, genau der richtige ist, um mich in so eine Denkstimmung zu bringen. Und er steht für ganz viel, was ich sowohl an künstlerischer Arbeit als auch im Leben schätze. Und das, oh Gott, da muss ich sofort ausholen. Ist das okay?
Mhm, ja, klar.
Also, wenn man dieser Frau zuhört, Millie Jackson, wie sie diesen Song singt, dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, die fährt so mit angezogener Handbremse. Also das, was sie da mit angezogener Handbremse tut, ist schon ganz schön viel, ist schon ganz schön mächtig. Aber ich warte die ganze Zeit darauf, dass sie die Zügel endlich mal loslässt und dass es so richtig kracht und knallt. Und das ist sowohl die Art, wie ich selbst arbeite, also wie ich meine Romane schreibe. Das ist etwas, was mir an jeder Art von Kunst gefällt, was mich an jeder Art von Kunst anmacht, wenn ich das Gefühl habe, oh, hier hält jemand richtig was zurück. Und dann gibt es aber diesen Moment, wo alles aus der Fassung gerät und wo es kein Halten mehr gibt. Und dann explodiert was und dann geht es wieder, gehen die Zügel wieder ran. Das finde ich an Kunst faszinierend und das ist auch eigentlich das, was ich am Leben mag. Also, dass ich gerne diese Spannung zwischen dem, was gesagt und getan wird und dem, was eigentlich möglich ist, wenn sich das mal auflöst und es so anfallartige Ausbrüche von Energie und Leben gibt, das ist was mich total bestimmt, glaube ich, sowohl eben in meiner Arbeit, in dem, was ich überhaupt an jeder Art von Arbeit mag, es muss gar nicht mal künstlerische Arbeit sein, und wie ich das Leben sehe und was ich daran mag.
Aber brauchst du diesen Ausbruch, also um gerade auch mal in dieser musikalischen Zeit zu sein, das ist ja gar nicht untypisch für Soul aus den späten 60er, frühen 70er Jahren, das ist ja auch, also diese Andeutung, da unter der Oberfläche ist noch verdammt viel mehr. Und ob ich dir das zeige, weiß ich gar nicht unbedingt. Das ist sozusagen ein ganz klassisches, also von denen, die dieses Genre beherrschen, die haben das ja zur Meisterschaft gebracht. Also ich mag ja vor allem die frühen Aufnahmen aus Muscle Shoals, die ja wirklich in ihrer nonchalanten Lässigkeit ja auch häufig sich diesem Ausbruch verweigern. Und wo ich selber, ich bin bis heute nicht klar, ob ich das besonders großartig finde, dass sie mir das vorenthalten bis zum Schluss oder ob ich das sozusagen, ob mir dann da doch was fehlt. Also braucht es das Kulminierende, braucht es dann eben doch diesen Höhepunkt oder ist es, kann das auch eine künstlerische Aussage sein, zu sagen, nee, das verweigere ich euch jetzt, weil darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um diese Spannung und das Aushalten der Spannung.
Das würde mich tatsächlich langweilen, okay, glaube ich, wenn ich das Gefühl hätte, das bricht jetzt, also dann wird das ja auch zur Pose so ein bisschen. Also ich mag schon diese totale Text-Bildschere, mhm, oder Bild-Inhalt-Schere. Mhm. Eben dieses, da ist viel mehr, aber ich zeige das jetzt nicht, aber da die Gefahr besteht, und zwar nicht, mhm, die Hoffnung, sondern die Gefahr, dass, mhm, es explodieren kann, mhm, da wird es interessant, finde, okay, ich. Und da wird es auch, da wird es auch gegenwärtig und jetzt zeitig, weil wir befinden uns in so einer sich auflösenden Realität und Welt. Und dann wäre es, glaube ich, auch verlogen und ein Tick zu altmodisch, um diese Spannung so zu halten. Ja, und ich glaube, also wenn die Gefahr nicht besteht, dass es explodiert, dann ist diese Spannung auch langweilig.
Aber dann hörst du viel Live-Platten wahrscheinlich auch, ne? Weil da schaffen die Bands das ja nicht mehr, die Spannung zu halten, sondern da explodiert es dann ja regelmäßig.
Ja, mein liebster, also mein liebstes Musikstück live ist Shout to the Top.
Okay.
Paul Weller, ja. Live. Ich glaube, großartig. Irgendwo in London oder so. Und das, also mit einem großen Orchester. Und das, mein Gott, das knallt so und so schnell. Also da versucht er am Anfang noch so und diesen eleganten Style Council Sound. Und dann knallt das so schnell. Und das finde ich wahnsinnig schön. Ja, das stimmt. Das mag ich total. Das geht aber auch bei Studiomusik. Also das hat wirklich ganz viel. In dem Fall kann man das bei Millie Jackson total gut sehen, weil das viel mit ihrer Stimme natürlich zu tun hat. Man sieht dieses wahnsinnig breite Lächeln, diesen großen Mund, der aber so, komm du mir mal rum hier. Und gleichzeitig singt sie mit diesem breiten Lächeln von einem echt unerträglichen Schmerz, der aber bitte nicht aufhören soll. Und auch das ist für mich so eine totale Allegorie auf die Art, wie eine gute künstlerische Arbeit entsteht, aber auch wie ein gelungenes Leben entsteht.
Braucht das Schmerz?
Ja, klar. Also weil erst durch die Abwesenheit von Schmerz dann sowas wie Glücksmomente entstehen. Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine Underdog-Prägung, die ich habe. Ich denke immer, naja, so Bayern-Fans, die können halt keinen Schmerz. Aber die kennen das auch nicht und vielleicht fallen die auch sofort um, wenn es mal weh tut. Ich finde es besser, den zu kennen und den aushalten zu können und auch zu wissen, was der produzieren kann an Emotionen und an Abenteuer und an Lebendigkeit, also ohne Schmerz, glaube ich.
Das ist ja so ein bisschen so wie das, was Nick Hornby in Fever Pitch beschrieben hat, wo ich mich sehr abgeholt gefühlt habe. Also ich bin kein Bayern-Fan, sondern ich komme aus Gelsenkirchen, bin Schalke-Fan.
Das wäre vollkommen und, klar. Sonst hätte ich das jetzt auch nicht gesagt.
Schmerz kenne ich. Also besonders 4 Minuten 2001, an denen der HSV nicht ganz unschuldig gewesen ist. Aber Nick Hornby sagt, dass der Fußballfan eigentlich erst dann so richtig zu sich kommt, wenn sein Verein verliert, weil dann die tiefste Emotion im Fandasein da ist. Mit dem Verein, das sozusagen durch Leiden des Verlustes sei die viel ehrlichere und viel intensivere Emotion als sozusagen die Eruption nach dem Gewinn von etwas. Da mein Verein nicht so viel gewonnen hat in den vergangenen Jahren, kenne ich die andere Emotion auch gar nicht. Aber ich kann sagen, zumindest dieses Mitleiden ist schon eine sehr tiefe Emotion. Ist das in der Kunst dann genauso?
Also beim Fußball finde ich ja zum Beispiel, dass ein 3-2 immer das geilste Ergebnis ist. Ja? Weil du weißt, je nachdem,
ob Schalke dein Bayern Verein jetzt... 6-6, das ist
ja, okay, schon, das ist, aber ich finde 3-2 super, weil es am Ende halt doch für einen die Niederlage und für den anderen den Sieg gibt. Und man war so zweimal in der Hölle, dreimal im Himmel, das ist total. Und ich würde auch sagen, jo, durch die Niederlage durch, dann entsteht ein tiefer Moment. Und was hast du gerade gefragt, ob das in der Kunst auch so ist? Ja, also mir fällt immer wieder auf, dass ich, wenn es mir gut geht, dann ist das Schreiben so leicht, dann fällt mir die Arbeit so leicht und dann halte ich mich auch selbst durchaus mal für ein totales Genie, wie ich so das Gefühl habe, ey, es läuft ja hier echt super. Und wenn ich das dann aber überarbeite, dieses Zeug, dann denke ich, hier fehlt irgendwas Echtes. Also da fehlt, da habe ich so drüber weggeschrieben. Da war ich so fluffig auf Wolken unterwegs. Das funktioniert total, wenn ich so eine Kolumne schreibe oder sowas. Aber in diesen Kriminalromanen, die sich ja immer mit Existenzen am Rand auseinandersetzen, funktioniert das nicht unbedingt. Und wenn es mir nicht gut geht, dann fällt mir das Schreiben sehr, sehr viel schwerer. Und ich hasse alles und meinen Job und überhaupt. Aber dann merke ich, dass da natürlich andere Sachen bei rauskommen, weil ich durch so ein Tal geschritten bin beim Schreiben. Nicht, dass Leid, nur Leid gute Arbeit macht, das glaube ich nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu kennen und darum zu wissen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele KünstlerInnen manchmal ein bisschen Drama produzieren in ihrem Leben, unbewusst, um auch solche Momente zu umarmen.
Ja, um es immer wieder sozusagen an den Punkt hinanzutreiben, an dem es dann auch anfängt zu knirschen und dann auch zu knacken.
Genau.
Bringst du dich dann mit Songs wie diesem in Stimmung? Also geht es dann auch darum, wenn du sagst, du kommst sofort in eine Arbeitsstimmung, hast du gesagt, ist das dann, sagen, weil du dich in so einen Zustand bringen musst, der auch aus dieser Fluffigkeit des Alltags dann rausführt? Oder ist das, also hat Musik diese funktionale Komponente dann auch oder hat sie die nicht in der Situation?
Ja, sie erinnert mich dann wieder an das, was ich brauche, um zu arbeiten, um an den Rand zu denken und zu fühlen. Und das, da gibt es ein paar Songs, das ist jetzt nicht der einzige. Also bei Johnny Cash funktioniert das eigentlich immer, egal was ich mir da rein...
Auch egal welche Phase, sowohl der frühe als auch der späte.
Ja, ja, total, das, da bin ich voll konditioniert. Also es gibt so Songs, die mir dann im Laufe meines Lebens über den Weg gelaufen sind. Amy Winehouse gehört auch dazu zum Beispiel. Da ist was, das ist vielleicht eher die Stimme, die Untergrundströmung, die diese Musiker hatten oder Musikerinnen und die ich mir dann mal ausgesucht habe. Und ich höre dann so einen Song auch auf Endlosschleife. Also ich höre den dann im Repeat.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, du suchst dir einen Song aus und den stellst du dann auf Repeat.
Mhm. Und das geht dann manchmal 2-3 Stunden.
Bei Johnny Cash fällt das ja in der frühen Phase nicht so auf. Weil
genau, da kannst du einfach Falls in Prison durchhören. Da muss ich es tatsächlich auch nicht machen. Bei den späteren, bei den American Recordings mache ich es dann auch. Bei Amy Winehouse ist zum Beispiel Back to Black, Album muss man auch nicht auf Repeat stellen. Also keinen einzigen Song, da mache ich dann, höre ich einfach das Album durch und dann bin ich gedanklich da, wo ich hin möchte. Und ich bin da wirklich ein bisschen konditioniert. Also wie gesagt, als wir das gerade gehört haben, ich fange sofort an, so ein bisschen zu hospitalisieren und möchte so eine...
Das kann ich bestätigen, für alle, die es gerade nicht sehen können.
Ja. Möchte sofort so eine ganz leichte... so ein ganz leichtes Wippen und möchte sofort anfangen zu schreiben, auch wenn ich das natürlich nicht möchte, sondern lieber mit dir sprechen möchte, aber es ist wie ein Pavlov. Also
und wie merkst du, also hörst du einen Song und dann merkst du, das könnte einer sein, zu dem ich schreiben kann?
Ja.
Das ist ja spannend.
Ja.
Das also bei mir ist es umgekehrt tatsächlich. Also ich höre beim Schreiben höre ich auch eigentlich immer Musik, aber ich lege irgendwas auf und stelle dann fest, das klappt oder das klappt nicht. Und dann kann es auch sein, dass ich 2 Stunden lang irgendwie immer wieder zum Plattenspieler springe und die Platte wechsle, weil ich sage, das ist es jetzt nicht, das ist es jetzt auch nicht, bis ich es dann irgendwann habe. Es ist ein sehr anstrengender Prozess.
Ja, aber macht dir das nicht den Schreibprozess kaputt, wenn du das Gefühl hast, du musst ständig die Musik wechseln?
Ich komme ja vorher gar nicht rein. Nein, also ich muss sie nicht wechseln, aber ich, bis ich das gefunden habe, was es ist. Also es gibt so ein paar Evergreens, auf die kann man zurückgreifen. Also ähnlich wie das, was du genannt hast, Van Morrison, The Healing Game, kannst du auch reinlegen, durchhören. Funktioniert für eine bestimmte Art des Schreibens, sozusagen dieser melancholische Flow, die diese Platte hat, ist auch super.
Aber es braucht einen Flow, ne?
Es braucht einen Flow. Also beim Schreiben brauche ich den Flow. Also da könnte jetzt kein Death Metal hören, während ich schreibe. Das würde, glaube ich, schwierig werden, zumindest für die Textsorten, die ich so produzieren muss in meinem Alltag.
Auch irgendwie. Wäre ein tolles Bild, Carsten.
Wäre mal ein Versuch wert, aber das hebe ich mir noch ein bisschen auf, wenn ich mal was anderes machen würde, das mit der Politik dann sein lasse, dann mache ich es vielleicht für die letzte Rede und dann gucken wir mal, was draus
wird. Wenn es mit den Ohren nicht mehr so gut ist, dann kann man auch einfach mal auf Death Metal umstellen.
Ja, da gibt es tolle Mikrostrukturen in den Songs. Aber tatsächlich, kommt dann was Neues hinzu? Also du hörst was im Radio und sagst, das könnte es jetzt sein und dann legst du dir das beim nächsten Mal auf.
Ja, ich habe zum Beispiel gerade Joy Den Alaney gehört. Okay. Im Radio, ich glaube gestern Morgen oder so, und dachte, okay, wow. Also ich dachte erst so, was ist das? Und dann hier, neues Album, dachte ich, interessant, das muss vielleicht mal dazu. Also habe ich jetzt noch nicht probiert. Okay. Im Moment, ich bin in 3 Wochen vor Abgabe, jetzt keine Experimente machen.
Und was wird jetzt gehört?
Jetzt wird tatsächlich Millie Jackson gehört, gerade ganz viel. Und aber auch... Ja, auch, es ist immer so, es ist so eine Platte, aber auch Johnny Cash. Also im Moment halt keine Experimente, keine Fehler machen, weil das muss funktionieren.
Also, du hörst auch beim Redigieren und beim Überarbeiten, nicht nur beim Schreiben.
Mehr sogar beim Überarbeiten noch, weil beim Schreiben brauche ich manchmal tatsächlich dann doch Ruhe, komplett. Aber wenn ich überarbeite, dann geht es ja vor allem um Sound und um Atmosphäre und also dann sehe ich ja, was da gemacht worden ist schon vorher vor mir. Da sehe ich die Aufträge, die ich mir selbst gegeben habe, so, die ich dann in der Überarbeitungsphase zu erfüllen habe. Und da geht es dann viel um so Feinarbeit, genau.
Das ist spannend, das ist bei mir genau umgekehrt. Also ich höre beim Schreiben, weil sozusagen ich dann einfach produziere und dabei brauche ich irgendwas, was das Ventil öffnet. Und wenn ich dann aber beim Überarbeiten Musik höre, dann geht es furchtbar schief, weil ich mich nicht konzentriere, weil ich mich dann ablenken lasse. Weil ich dann doch auf den Text so denke, Mensch, das ist ja spannend und toll formuliert. Und dann entdeckt man Details auf einmal in den Songs und dann gehe ich auf Wanderschaft. Also das ist tatsächlich genau umgekehrt.
Ja, ich glaube, das ist auch die richtige Art, wie du das machst. Hemingway hat ja mal gesagt, write drunk, edit sober.
Das habe ich von Hemingway, ich zitiere immer dich damit, das ist gut.
Es hängt bei meinem Lektor in Berlin im Büro.
Ja.
Und das ist natürlich das Gleiche, ne? Also ob du jetzt Alkohol trinkst oder Musik. Ich trinke tatsächlich manchmal Alkohol, wenn ich abends schreibe.
Aber nicht beim Redigieren.
Nicht beim Redigieren, genau. Genau, da höre ich dann Musik. Aber es ist natürlich die Allegorie ein bisschen. Ne? Also eigentlich sollte man Musik hören beim Kreieren und dann ganz nüchtern und sachlich überarbeiten. Bei mir ist es aber irgendwie andersrum. Ich weiß nicht, warum das so, keine Ahnung, da ist irgendeine Fehlverknüpfung hat da stattgefunden, offenbar. Aber ich würde das jetzt auch, wenn ich das mit dem Leben vergleiche zum Beispiel, würde ich auch sagen, um was aufzusetzen, muss ich, glaube ich, nüchterner sein. Und wenn es dann gelebt wird, dann darf der Rausch dazukommen.
Also erst ordentlich nachdenken, was man macht.
Ja, ich schäme mich jetzt fast ein bisschen vor mir selbst, weil ich eigentlich immer sagen würde, ich bin total impulsiv und intuitiv und denke gar nicht nach. Wahrscheinlich stimmt das aber nicht, du hast recht.
Ja, ich meine, auch der Song, den du mitgebracht hast, der ist ja schon, also wenn man den Text genauer einsteigt, ist der ja nicht nur die pure Emotion, sondern der hat ja eine erhebliche Reflexionsebene, die ja auf die Emotionen, die er besingt, da auftürmt. Ne? Mhm. Also ein bisschen zur Frage, ja, ich spüre diesen Schmerz, aber ich will diesen Schmerz auch nicht vermissen. Bitte geh auf gar keinen Fall, obwohl du mir so wehtust. Also er lebt ja die ganze Zeit in diesen Paradoxien und beschreibt ja vermutlich eine, sagen, eher etwas gewalthaltige und emotional kaputte Beziehung, in der Millie Jackson da steckt, die dann
ja,
aber
ich glaub, die sie ist,
emotionale
sie ist,
Gewalt.
Ja, genau. So ja, ich glaube, sie ist eine Geliebte in dem Song, würde ich jetzt sagen, dass das jemand ist, der sich nicht ganz zu ihr committet und der sie immer ein bisschen auf Abstand hält. Aber gerade diese Dialektik ist es ja, was Dinge interessant macht, also was alles interessant macht, dass man genau weiß, das ist jetzt nicht so gut, was hier passiert. Aber wenn ich das jetzt nicht nehme, dann nehme ich gar nichts. Also dann fehlt auch was Welthaltiges, dann ist das alles so.
Total. Warum? Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, ehrlicherweise einer, der mich wahnsinnig umtreibt. Warum sind wir so unfähig, heutzutage Widersprüche auszuhalten? Also warum streben wir so sehr nach Eindeutigkeit? Mein Eindruck ist, wir halten es momentan überhaupt nicht mehr aus, dass Dinge nicht klar definiert und geprägt sind.
Wir halten überhaupt Dinge sehr, sehr schlecht aus. Also das,
ja, jetzt wird es noch schlimmer. Ja, wir hören gleich noch was und trinken dazu. Aber das,
ja, also ich finde tatsächlich, das ist eine Form, das sage ich zu meinem Sohn immer, das ist eine Art des Erwachsenwerdens oder eine Komponente des Erwachsenseins, ist, dass man bereit ist, Dinge einfach mal auszuhalten, Lücken auszuhalten, auch mal in so ein Loch zu gucken und zu sagen, da ist ein Loch, okay, da stimmt was nicht. Da passt was nicht zusammen. Das halten wir jetzt mal aus. Und dann merken wir, das kann man aushalten. Und die Spannung ist auch erträglich. Und vielleicht braucht es diese Spannung auch, um Diversität, Vielfalt, das alles zu ertragen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass... jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich nicht auf irgendeine Generation einschlagen will, weil ich Generation-Bashing immer scheiße finde. Aber... dass wir vielleicht auf eine unerwachsenere Gesellschaft zusteuern und vielleicht, weil die Veränderungen der letzten 10, 20 Jahre so groß sind, dass wir alle da wie neu geboren reingekommen sind und dass wir das erst lernen müssen, was mit uns passiert, was mit unserer Gesellschaft passiert, was politisch passiert, was verteilungsmäßig passiert und dass wir da ziemlich kindlich davorstehen und unerwachsen und erst lernen müssen, das auszuhalten. Und ich sehe das, einerseits habe ich manchmal das Gefühl, das kann man auch einfach so konstatieren und so feststellen. Und dann denke ich wieder, oh nee, oh nee, oh nee, wir müssen das jetzt ganz schnell lernen. Wir müssen ganz schnell erwachsen werden und cool werden und es aushalten und dadurch auch leben lassen. War das jetzt ein bisschen zu sehr umschrieben?
Nö, das war oder ein bisschen pathetisch, aber ich finde...
Ja, scheiße, aber ich immer mit meinem Pathos.
Ich finde, das Pathos gehört da durchaus hin an der Stelle. Ich finde das gar nicht falsch. Aber das ist ja... Also ich teile das, dass wir eine Situation haben, in der diese Gesellschaft ja irgendwie immer mehr ins Schwimmen geraten ist, weil so immer mehr Dinge sich verflüssigt haben. Also alles das, was früher mal so traditional begründet war und wir haben gesagt, das ist einfach so, Punkt, und das nehme ich auch so an.
Aggregatzustände haben sich
geändert. Der Aggregatzustand, glaube ich, stimmt nicht mehr. Und wir erleben das so ein bisschen, wir stehen auf so Eisschollen, so ein bisschen so wie dieses berühmte Bild von diesem Eisbären, der da auf dieser Scholle surft, von dem ich irgendwann mal gelesen habe. Das finden die eigentlich total cool übrigens, auf diesen Eisschollen zu surfen. Das ist
kann ich verstehen.
Das konkrete Bild ist gar kein Drama, obwohl das Drama dahinter natürlich real ist. Aber sozusagen der Untergrund ist unklarer, obwohl die obere Schicht noch so vermeintlich fest ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, damit können wir gerade tatsächlich nicht umgehen. Und es gibt ja viele Dinge, die passen nicht zusammen. Trotzdem stimmen sie jeweils für sich.
Na, sie sind halt auch da.
Ja.
Also sie existieren. Und das Bild mit dem Eisbär ist viel weniger pathetisch, viel klarer. Und du hast total recht, es ist wackelig. Also ne, es ist so, der Gesellschaft ist schwindelig, glaube ich, ein bisschen. Das, ne, der feste Grund ist so weg. Und wir wissen auch, dass der immer schneller wegbricht. Und das wird jetzt nicht unbedingt langsamer werden dieser Auflösung.
Für mich ist das aber ein Grund, zu Songs oder zu Literatur zu kommen, wenn ich ehrlich bin, weil da kriege ich dann so archetypische Geschichten präsentiert, die mich sortieren. Auch wenn die beantworten ja gar nicht mal eine konkrete Frage, aber wenn ich Bruce Springsteen, The River höre, sozusagen, also so ein Song, der es wieder aufs Essentielle zurückbringt.
Junger
Mann versucht, ins Leben zu finden. Und da geht es dann gar nicht um die Frage, wer bin ich, sondern schlicht darum, ups, da ist ein Girl, die ist jetzt schwanger, ich muss jetzt arbeiten. So, also diese ganz banale Sache, ich übernehme Verantwortung.
Die Sesamstraßennummer.
So, ja, so ein bisschen.
Ja,
so ein bisschen. So, du sprichst mit der Sesamstraße, hätte ich es noch nicht verglichen, aber denke ich nochmal drüber nach.
Ja, es sind diese, genau, ja. Diese... Das
die
inhaltliche
Fundamentals
Aufräumen.
So ein bisschen, ja, genau.
Ja, ich würde es dann eher, ich merke, dass ich brauche dann eine einfache Sprache oder eine klare, einfach ist falsch, eine sehr klare Sprache und greife dann zu sowas tatsächlich aber eher wie Marguerite Duras oder so. Also wo eben gerade ich lernen kann, was auszuhalten, was nicht aufgeräumt wird. Also das ist, ich würde dann immer die andere Richtung wählen.
Okay.
Denken, okay, vielleicht kann ich das selbst auch manchmal gar nicht so gut, wie ich immer behaupte, dass ich es kann. Und vielleicht müssen wir uns das alle noch mal ein bisschen öfter anschauen und uns das auch zumuten, in einer Übersetzung. Ne? Nimmst du dann halt als die Kunst, als Stellvertreterin für das, was da auf der Welt passiert. Und ich glaube aber echt, dass das ein total zentrales Ding ist, was aushalten, absolut. Ich bin jetzt total angefixt, finde ich total wichtig.
Ja, es gibt ja Wissenschaftler, die von der Ambiguitätstoleranz in unseren Gesellschaften schreiben. Das ist fand ich ein spannendes Wort, als ich über das erste Mal gestolpert bin, weil es genau
super
das ist.
Wort. Genau
also
das.
Bin ich,
genau
also toleriere das. Ich, dass es nicht eindeutig ist. Und ich finde, wir haben gerade, ich war beeindruckt, sagen, als das war, glaube ich, im Mai irgendwann, war Armin Nassee, den ich sehr schätze, der Soziologe aus München, war in den Tagesthemen und ist von Karim Joska interviewt worden zu der Frage, wie gehen wir mit diesem Corona-Lockdown um, und mokierte sich wahnsinnig darüber, dass wir es nicht schaffen würden, die ganzen Sätze, die gerade gesprochen werden, die jeder für sich stimmen, zueinander zu bringen. Also das würde unsere Gesellschaft perspektivisch vielleicht sogar neurotisch machen. Also dieses, der Lockdown ist notwendig, um Corona zu besiegen. Aber er sorgt natürlich dafür, dass es wirtschaftlich total schlimm ist. Und den Kindern in der Schule und den Familien sozusagen wird damit ein ganzer Tort angetan. Trotzdem ist dadurch der erste Satz ja nicht falsch. So, also wie gehe ich damit um, dass alle drei Sätze für sich richtig sind, aber wenn sie nebeneinander stehen, können sie trotzdem nicht in der Gesamthaftigkeit richtig sein. Irgendwo muss da was dazwischen sein, was wir ändern müssen. das finde ich beschreibt, das beschreibt meine Motivation, warum ich jetzt irgendwann angefangen habe, Politik zu machen, weil ich sage, genau daran, also an diesen Nahtstellen zwischen diesen jeweiligen Wahrheiten müssen wir arbeiten, die müssen wir irgendwie dann ja doch zueinander bringen oder zumindest so miteinander verzahnen, dass wir darauf handeln können.
Ich glaube, wir müssen einfach nur in der Lage sein, sie stehen zu lassen, weil das ist dann eine diverse und vielfältige Gesellschaft. Also natürlich, es darf keine Bruchstellen geben zwischen diesen unterschiedlichen Existenzen. So, vielleicht hast du da recht, vielleicht muss man genau da arbeiten. Ich würde jetzt als Künstlerin sagen, lass doch einfach stehen. Lass stehen und lass es uns aushalten. So, und natürlich muss man gucken, dass da nichts bricht dazwischen. Aber auch das ist einfach nur eine Fähigkeit des Einzelnen und der Gesellschaft, das auszuhalten.
Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass es im letzten halben Jahr ein paar Punkte gab, die du nicht richtig aushalten wolltest. Also wenn ich mir angucke, wie du gerade, also ich habe ja diesen ersten und den dritten Satz, von wegen der Lockdown ist notwendig und unseren Kindern und Familien wird Tort angetan. Da hatte ich schon das Gefühl, dass vielleicht nicht die Schriftstellerin Simone Buchholz, aber die Bürgerin und Mutter und Betroffene dieser Entscheidung, Simone Buchholz, einige Sachen ziemlich unaushaltbar fand und da ziemlich dramatisch gesagt hat, hier muss ich aber jetzt mal deutlich was verändern.
Das stimmt. Also ich fand ja zum Beispiel, fand selbst es total richtig, obwohl ich keine Ahnung von Epidemiologie habe oder Virologie, die Schulen nicht aufzumachen nach den Märzferien, weil man überhaupt nicht wusste, was los war. Und dann hatte ich aber relativ schnell das Gefühl, dass zwei Sachen gefehlt haben. Nämlich A, eine Auseinandersetzung der Bildungspolitik mit dieser Situation, der konkreten, und zwar eine flexible, schnelle, pragmatische, kreative Auseinandersetzung. Ja, mir ging es gar nicht darum, mich da hinzustellen und zu schreien, Schulen auf, Kitas auf, sondern ey, jetzt überleg doch mal, denk doch mal nach. Kann man nicht den NDR Schulfernsehen senden lassen? Warum sind solche Dinge nicht passiert? Also so, ich dachte so, ey, ich sitze hier jeden Morgen in meiner Verzweiflung, dass ich nicht meiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann und denk mir erst mal eine Stunde Dinge aus. Warum machen das nicht die Leute, die dafür bezahlt werden? Beziehungsweise, warum höre ich davon nichts? Warum wird es nicht kommuniziert? So, das war das eine. Und dann, je länger das ging, dachte ich natürlich, okay, ich mache das hier. Ich mache das auch okay. Ich breche fast zusammen unter der Last des Romanschreibens, was ein Vollzeitjob ist, und Schule spielen, was auch ein Vollzeitjob ist. Ich kann keine Lehrerin und keinen Lehrer ersetzen. Ich habe das nicht gelernt, habe gar nicht Geduld dafür. So, und ich brach immer mehr darunter zusammen und sah halt auch die anderen berufstätigen Mütter darunter zusammenbrechen und dachte dann immer, da haben wir ja damals auch kurz drüber gesprochen, ich sag mal, ich möchte das mal hören. Ich möchte, dass das wahrgenommen wird. Und ich möchte gar nicht unbedingt, dass hier immer nur von Familien und Hilfe für Familien gesprochen wird. Ich möchte, dass mir eine Gleichstellungsbeauftragte, der Bürgermeister, wer auch immer, sagt, sorry, liebe berufstätige Mütter, ist echt eine miese Scheißsituation für euch. Es ist nur vorübergehend. Wir versprechen, wir reißen uns hier Beine aus, damit ihr nicht aus der Erwerbstätigkeit und zurück in die Abhängigkeit gedrängt wird. Das wäre mir so wichtig gewesen. Ich weiß, sowas ist politisch immer schwierig. Aber ja, klar, da hast du recht. Da habe ich es auch nicht ausgehalten in dem Moment. Überhaupt nicht.
Was ich sehr sympathisch fand, by the way, weil ich finde, so ein Aushalten kann ja auch in so einem apathischen ist mir egal enden, was ich jetzt auch dramatisch finde für eine Gesellschaft.
Ja, ich bin auch noch nicht so erwachsen vielleicht mit meinen fast 50, dass ich solche Erschütterungen dann einfach aushalte. Und es war für mich tatsächlich eine Erschütterung zu spüren, dass, also so habe ich das empfunden, die letzten 15 Jahre, in denen mir immer erzählt wurde, du kannst Kinder kriegen und trotzdem berufstätig sein und unabhängig sein, das empfand ich dann plötzlich als eine totale Lüge, weil, ach so, es ging nur darum, dass ich das Rentensystem weiterfütter und alles andere ist so ein bisschen Dekoration. So, wir tun mal so, als könntest du das, aber kaum geht irgendwas schief, ist es dann doch nicht mehr so wichtig. Und das ist was ich total interessant fand, ehrlich gesagt. Ich bin politisch aufgewachsen, immer gesellschaftliche Verantwortung gespürt. Und wenn du dann spürst, dass du egal bist für eine Weile, wie schnell dann auch so eine Bocklosigkeit auf diese Gesellschaft und eine Radikalisierung eintritt. Und natürlich bin ich reflektiert genug, um das zu sehen und zu sagen, ach guck mal, ist ja interessant, wie du dich einerseits feministisch radikalisierst, andererseits Bocklosigkeit auf gesellschaftliche Verantwortung dazu kommt, wenn jemand jetzt diese Reflexionsebene nicht hat oder vielleicht seit 26 Jahren irrelevant ist in unserer Gesellschaft, weil nur geduldet, nicht arbeiten dürfen, da wundert mich gar nichts mehr. Also das, ne, diese Bocklosigkeit auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die bei mir total schnell eingetreten ist. Es hat nur ein paar Monate gebraucht, in denen ich mich irrelevant fühlte. Was natürlich auch hochgradig narzisstisch ist. Aber so sind wir. Es ist eine narzisstische Kränkung,
glaube ich. Das gesamte letzte halbe Jahr ist eine narzisstische Kränkung, glaube ich, weil natürlich wir sozusagen von dieser Annahme, wir stehen als Krone der Schöpfung unangreifbar über allem, ist jetzt relativ nachhaltig widerlegt worden, würde ich mal sagen. Da ist jemand eine Fledermaussuppe mutmaßlich auf irgendeinem chinesischen Markt und prompt kippt die ganze Welt mal schräg zur Seite und wir können den Kapitalismus außer Kraft setzen und was wir noch alles gemacht haben im letzten halben Jahr. Aber also ich teile das, was du gesagt hast. Ich fühlte mich oft erinnert an, also um bei dem Bild der Eisschollen vielleicht zu bleiben, ich glaube, das ist ja auch noch eine relativ frische Eisscholle, auf der wir in dieser Frage, wie organisieren wir eigentlich die Arbeit in der Familie und welche Rollen haben Frauen und Männer, wir sind da ja als Gesellschaft noch nicht so weit, wie wir uns gerne mal in die Tasche lügen, dass wir es schon seien. Also ich erinnere mich 2002 im Wahlkampf, da habe ich noch in Berlin gearbeitet, da haben wir damals dieses Programm gemacht, das Renate Schmidt angefangen hat, von wegen, wir geben 4 Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen. Länger ist das noch nicht her. Vorher gab es noch keine Ganztagsschulen regelhaft, das war 18 Jahre ist das jetzt her. Und wir haben wäschekörbeweise Post gekriegt von Frauen, die gesagt haben, ihr entwertet unsere Lebensleistung.
Entziehst die Daseinsbereitigung, klar.
So, und 18 Jahre später kann man sagen, okay, wahnsinniger Schritt, den wir als Gesellschaft gemacht haben, dass es so selbstverständlich ist, dass wir wirklich merken, was fehlt, wenn es diese Strukturen nicht mehr gibt. Umgekehrt aber eben auch die Reife, damit umzugehen und diese Geschlechterverhältnisse auch tatsächlich aus Überzeugung geändert zu haben. Da habe ich das ein oder andere Mal auch so meine Frage gehabt, ob das wirklich so gewesen ist oder ob da nicht doch irgendwie Archetypen noch nicht ausreichend geschliffen worden sind.
Ich glaube, wir müssen sehen, wo wir herkommen als Bundesrepublik Deutschland. Also ich meine, so in Skandinavien war es irgendwie in den 60er, 70er Jahren klar, wir bringen die Frauen in die Arbeit und nicht an den Herd. Und da ist seit Jahrzehnten, ist es eine vollkommene, das ist eine ganz andere Herangehensweise an Familie und Arbeit und Gesellschaft. Und wir kommen aus Adenauer.
Ja, klar.
Kinder kriegen die Leute, / Mütter immer. Da 16 Jahre Kohl. Also das hat natürlich echt was hinterlassen in so einer Gesellschaft. Das x-t du ja nicht einfach so, ach, die Skandinavier haben in den 60er, 70er Jahren damit angefangen zu sagen. So.
Versuch mal, ich habe schwedische Freunde, wenn wir versuchen, denen das Ehegattensplitting zu erklären, werden das wüste Abende, weil das kriegen die, also es ist nicht in den Kopf hineinzubringen.
Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem es sich für den Mann finanziell lohnt, wenn seine Frau zu Hause bleibt.
Ja.
Das ist echt krass. Also Ehegattensplitting ist der letzte patriarchale Dreck. Um das einfach mal ganz klar hier so in einem Behörden-Podcast zu sagen.
Alles total super, da wir nicht für Steuerpolitik zuständig sind, können wir das hier locker machen. Kultur ist ja die Gesamtheit aller Lebensformen einer zusammenlebenden Gruppe. Der Kultursenator ist meine These sowieso, ist sowas wie ein Hofnarr. Also der darf ja auch sagen, der Kaiser ist nackt, ohne dass er ausgepeitscht wird. Also alles okay. Können wir problemlos machen? Habe ich noch nicht ausprobiert, aber das wäre jetzt ja ein erster Schritt in diese Richtung. Insofern gucken wir mal, wie wir damit gut klarkommen an dieser Stelle. Ich glaube aber, was mich da noch umtreibt, ist, und das hast du gerade angesprochen, auch als du sagtest, du hättest dir dieses Signal von Politik gewünscht. Also ich bin ja selber jemand, der versucht, in der Politik vergleichsweise viel zu sprechen. Manche sagen mir auch, dass ich zu viel rede und zu viel auch rede an Zeitpunkten, wo man noch nicht genau weiß, was man eigentlich, also welche Lösung man hat. Und es gibt immer so zwei Denkschulen in der Politik. Es gibt diejenigen, die sagen, du kannst dich eigentlich erst dann wirklich äußern, wenn du auch eine Lösung bereithältst, sonst verlängerst du nur den Schmerz der Leute, wenn du ihnen nur signalisierst, dass du sie jetzt zwar verstanden hast und dass du weißt, dass sie in einer schlimmen Situation sind, aber du hast jetzt auch, du strengst dich auch furchtbar an, aber du weißt noch nicht, was du tust, dass man damit Frustration erhöht oder dass das etwas ist, was Politik tatsächlich dabei helfen kann, auch wieder ein bisschen näher an Bürgerinnen und Bürger ranzukommen, weil man dann auch einladen kann zu einem gemeinsamen Nachdenken darüber, wie es weitergeht. Ich merke schon, so wie ich die Frage stelle, habe ich schon weggegeben, dass ich für die zweite Variante plädiere.
Absolut, ich bin auch Team Variante 2.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass Politik damit auch Vertrauen verliert, wenn sie es dann nicht schafft?
Nein, weil es eine moderne Herangehensweise an eine Beziehung ist. So, und die Beziehung zwischen Staat oder Regierungsorgan und BürgerInnen, glaube ich, kann nur davon profitieren, wenn sie ähnlich funktioniert, wie auch eine moderne Paarbeziehung funktionieren sollte. Also, Beispiel. Mein Mann ist Kind süditalienischer Eltern. Natürlich reproduzieren wir zu Hause auch unsere Eltern. So. Und das machen wir meistens mit Humor und merken so, ah, okay, jetzt rede ich wie meine Mutter. Und dann gibt es aber ein Ding, was mich total wahnsinnig macht, nämlich wenn mein Mann mir Informationen vorenthält, die für die Familie wichtig seien, mit so einem patriarchalen süditalienischen, das musst du jetzt nicht wissen, da bin ich immer ganz kurz davor, alles inklusive des Ehemannes aus dem Fenster zu werfen. So, weil ich das Gefühl habe, das nimmt mich nicht ernst, das ist keine Beziehung auf Augenhöhe und das geht 2020 nicht mehr. So, und ich würde die Beziehung zwischen Politik und Bürgerschaft, also nicht Hamburg, sondern BürgerInnen, genau so begreifen. Und ich glaube, dass das gut wäre und da könnten beide Seiten davon profitieren. Ich bin immer für Kommunikation. Für mich gibt es keinen Grund, nicht zu kommunizieren in einer aufgeklärten, aber vielleicht noch nicht ganz erwachsenen Gesellschaft. Also ich glaube, da kann man nur voneinander lernen. Und ich weiß doch, dass das Menschen sind. Also natürlich können die sich auch irren und natürlich können denen auch mal Fehler unterlaufen, aber das macht sie
regelmäßig.
Doch. Ja, und das ist aber doch gut zu wissen. Mhm. Ich glaube, alles andere schätzt Menschen gering und schätzt Intellekt gering von den Leuten, die da draußen versuchen, diese Gesellschaft mitzugestalten. Und ich glaube nämlich auch, du kannst die Leute so reinholen in Politik, wenn du ihnen das Gefühl gibst, ey, wir reden miteinander und ich höre eure Ideen und wir bringen hier mal zusammen was an den Start. Das ist für mich die hohe Kunst. Und nebenbei, um jetzt mal als Krimi-Autorin zu sprechen, Gewalt ist immer nur schiefgegangene Kommunikation.
Ja, klar.
Beziehungsweise Nicht-Kommunikation. So, und so viel wie möglich zu kommunizieren, vermeidet Gewalt. Verbal, körperlich, gesellschaftlich, alles. Und deshalb bin ich für totale Kommunikation.
Ja, aber Kommunikation heißt ja auch, dass ich mir wechselseitig unterstelle, an Verständigung interessiert zu sein. Sonst, also Kommunikation darf ja nicht heißen, der eine redet so lange auf den anderen ein, bis der andere ermattet sagt, du hast recht.
So wie ich das jetzt mit dir gemacht habe gerade.
Nein. Du hast ja recht. Also, ist das jetzt einfacher an dich? Nein, aber ich merke, dass wenn Politik und Gesellschaft anfangen, miteinander zu reden, dann haben wir es häufig so, dass wir Metakommunikation miteinander machen. Wir reden gar nicht in der Sache, sondern wir reden darüber, wie wir reden sollten. So, und das finde ich, ein alter Prof von mir hat mal gesagt, wenn wir bei Beziehungsbeispielen sind, wenn du mehr als 10% Meta in deiner Kommunikation, in deiner Beziehung hast, ist die Beziehung kaputt.
Ja.
Fand ich etwas apodiktisch, aber glaube ich nicht ganz falsch. Also wenn man permanent nur über die Regeln des Miteinanderredens redet und nicht darüber in der Sache miteinander zu reden, das machen wir als Gesellschaft ja auch gerade ganz häufig, wir reden ja mehr darüber, wer das Recht hat, was zu sagen, als darüber, ob das eigentlich stimmt, was gesagt wird. Und mich würde wahnsinnig interessieren, dass wir als Gesellschaft insgesamt, da sind wir auch wieder bei diesem Aushalten von Widersprüchen, dass wir inhaltlich reden, also dass wir darüber reden, was stimmt eigentlich, was halten wir eigentlich für wahr, was ist eigentlich richtig, was unterstellen, was ist auch falsch und dass wir das miteinander auch streitig ausdiskutieren. Das habe ich das Gefühl, da verschrecken wir immer so ein bisschen zurück und suchen uns so unsere Räume, in denen wir das vorher wissen.
Weil wir das aber auch nicht gelernt haben, glaube ich, als Deutsche. Ja. Weil wir, glaube ich, wir kommen aus einer Geschichte, in der viel nicht gesagt werden durfte, in der man Dinge als nicht privilegierter Teil dieser Gesellschaft lieber nicht gesagt hat. Also ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, in den 70er und 80er Jahren, in der noch über Mädchen gelacht wurde, zum Beispiel, wenn sie sich auf eine Art angezogen oder verhalten haben. Zwar kollektives Lachen der 5 erwachsenen Männer am Tisch. Und ich dann lieber die Schnauze gehalten habe. Und wir kommen aus einer nicht offenen Gesellschaft, Carsten. Also ich glaube, wir sind noch lange nicht die offene Gesellschaft, die wir gerne wären, und kommen aus einer, vor 20 Jahren war das hier alles noch verdammt abgeriegelt, ja? Oder sagen wir mal vor 30 Jahren bis zur Wende, das war der erste Schock, der dann mal so kam. Wow, hier gibt's noch andere Leute, so in unserer kleinen BRD Noir Idylle. Wir kommen aus BRD Noir. So, ganz abgeriegeltes, geschlossenes System, in dem die einen gesagt haben, was gemacht wird, die anderen die Fresse gehalten haben. Und das ist alles noch nicht lange her. Also das ist eine, so, und jetzt wären wir so gerne eine wahnsinnig offene Gesellschaft und würden ganz offen miteinander reden gern. Oder manche würden das gern tun. Ich glaube, wir haben es einfach noch nicht gelernt. Wir können es noch nicht, wir müssen das lernen. Und es wird wehtun. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Aber ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, wir müssen über Inhalte reden. Ja, aber ich glaube, das müssen wir erst mal lernen. Dazu müssen aber auch alle lernen, oder wissen, dass sie auch gehört werden. Vielleicht, ich glaube, das sind halt so Scheingefechte, diese Metakommunikationsgeschichten. Das sind so kommunizieren lernen, wo ich es noch nicht kann. Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt jetzt Aufgabe der Politik ist, uns das beizubringen.
Nein.
Vielleicht. Ich keine Ahnung.
Ist ja die Frage, also dann sprechen wir nicht von der Politik, sondern von dem Politischen, weil also Aufgabe der Politik ist es überhaupt nicht, Gesellschaft irgendwas beizubringen.
Nee, null. Die
Politik ist sozusagen der Mechanismus, mit dem Gesellschaft sich Regeln gibt.
So, aber du kannst Regeln als Politiker natürlich vorangehen.
Ja, oder ich kann Angebote machen. Also ja. Vorangehen ist, also ist wenn ich an ein dialogisches Prinzip glaube, dann geht es ja eher darum, diese Dialoge zu ermöglichen und zu organisieren.
Nee, mit
und,
vorangehen meine ich jetzt dich auch zeigen. Also zeigen in dieser Form der Kommunikation. Ich finde das...
Ja, aber es hat ein Risiko, weil du natürlich dich angreifbar machst innerhalb der Mechanismen unserer Öffentlichkeit, die jetzt auch schwierig ist und die natürlich das System nicht unbedingt immer leicht toleriert, wenn man dann anfängt, mal quer zu den Glaubenssätzen, die so jeweils gesprochen werden in
im
den jeweiligen
eigenen
Communities,
System. Genau.
Weil man eben noch nicht miteinander darüber redet und andere Glaubenssätze ja nicht diskutiert, sondern einfach ablehnt.
Genau, du ziehst so, voll blank in so einem Moment. Genau. Du zeigst hier voll, zack, den Nacken und dann können die reinbeißen. Aber das Risiko gehst du immer ein, wenn du dich öffentlich äußerst und eben nicht nur Plattitüden von dir gibst.
Wie gehst du damit um als Schriftstellerin? Mit diesem Nacken zeigen in der Öffentlichkeit?
Denk nicht drüber nach, zeig den Nacken, werd dann gebissen.
Und dann?
Ich habe eine relativ große Resilienz.
Ist dir das mal passiert, dass du gebissen worden bist?
Ja, klar. Also jetzt natürlich werde ich auch mit jedem Buch einmal von einem Kritiker oder einer Kritikerin gebissen, aber das finde ich nicht schlimm. Es geht dann eher darum, dass ich, wenn ich mich öffentlich äußere, politisch, vor allem wenn es feministisch wird, dass dann schon so eine in den sozialen Medien oder auch online so eine komische rechte Trollarmee aufsteht und sofort die Waffen zückt und lädt und auch abdrückt. Also ich habe dann irgendwann mein Postfach auf meiner Seite geschlossen, nachdem ich Sachen lesen musste wie Euthanasie-Empfehlungen für meinen Sohn und mich oder womit man mir gern mal das Maul stopfen würde. Ich kann das relativ gut abschütteln, ehrlich gesagt. Also natürlich löst das in dem Moment was aus und das macht mir Herzklopfen und das macht mir auch für ein paar Sekunden Angst, aber dann macht mich das vor allem wütend und ich versuche dann relativ schnell medial zurückzuschießen.
Also so ein jetzt erst recht Reaktion.
Ja, ihr stopft mir nicht das Maul. Okay. Also dann zapfe ich meine Kanäle an und sage, können wir ein inhaltliches Interview dazu machen?
So, also das klappt ja auch erstaunlich gut.
Ja, weil ich da auch echt nervig sein kann, glaube ich. Also da packe ich meine Wut dann rein und die Angst packe ich dann in ein Gespräch mit Freundinnen und eine Flasche Bier.
Twitter reizt dich da auch als ein Medium, ne?
Ja. Also ich finde das, ich mag ja die kurze Form, also meine Bücher sind ja auch sehr kurz und die einzelnen Kapitel sind auch immer sehr kurz. Immer bestehen die wahrscheinlich auch nur aus 140 Zeichen. Und ich finde Twitter ist eine super Form, um einfach mal kurz auf die 12 zu hauen und zu gucken, wie es rappelt im Karton und so Sachen abzuprüfen auch. Aber auch eine wahnsinnig schöne Form für Alltagspoesie, also für... für die ganz, ganz, ganz kleine Form. Mhm. So, man kann da auch viel lernen über die eigene Sprache und über die, was ich toll finde, über die Veränderung von Sprache. Also was Twitter mit Sprache gemacht hat, finde ich kann es immer noch gar nicht richtig fassen. Ich kann das auch sehr schwer beschreiben, aber es ist eine Art von Satzbau, mhm, von Verschiebung von Subjekt, Prädikat, Objekt ineinander fließen lassen, die ich total interessant finde. Ich habe da noch keine Haltung zu, aber ich beobachte das.
Ja, du nutzt es ja auch selber, finde ich.
Also, ja, ich probiere es aus.
Entdecke da schon Sprachnuggets in deinen Tweets, das macht schon Spaß.
Das ist schön.
Was ich mich gefragt habe, ist als ich letztens mal wieder auf deinem Twitter-Profil war oben im Header dieser Blick aufs Meer. Was ist eigentlich dieser blaue Punkt? Ist das ein Foto, das du gemacht hast, ja, oder was? Es gibt da diesen blauen Punkt. Ist das irgendwie eine Reflexion oder ist das irgendwas anderes?
Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Also ich weiß noch ganz genau, das ist an Deck da, der Norrena.
Okay.
Norrena ist ein Versorgungsschiff, das von Norddänemark, die Färöerinseln und Island versorgt. Also es fährt immer eine Woche und ich bin da letztes Jahr im November mitgefahren. Da war so ein Krimi-Festival und ich saß ganz oft an Deck, weil ich so seekrank war und auch wenn ich immer schön diese Pillen geschluckt habe, die so ganz primitive Antidepressiva waren, also mir ging es wahnsinnig gut, aber ich hatte das Gefühl, ich muss immer mal wieder den Horizont festhalten und wir sind tatsächlich, du bist nur wenig auf dem ganz offenen Meer, also dann am Nordatlantik, aber solange wir auf der Nordsee waren, waren die Shetlands, dann war die norwegische Küste, es könnte der Leuchtturm der Färöerinseln sein, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch oft gefragt, was das ist. Aber deshalb mag ich das Bild auch sehr, sehr gern, weil ich
sofort hängen,
selbst gar nicht genau weiß, was das für ein Licht ist. Aber ich finde, das ist ja auch was einen eh schön leiten kann, dass man irgendwo ein Licht sieht, von dem man gar nicht so genau weiß, was ist das eigentlich. Aber gut, dass es da ist.
Ja, genau. Also noch ein weiter. Ich glaube, wären wir noch in der alten guten Zeit der Papierabzüge von Fotos, hätte man wahrscheinlich gesagt, geh nochmal ins Labor, da ist dir ein Fehler passiert. Das gehört doch da nicht hin. Ja. Also das ist so ein bisschen so, als ob da irgendwie bei einem Belichtungsprozess da was schiefgelaufen ist. Aber ich finde, diese Störpunkte sind es ja eigentlich, die es spannend machen.
Absolut. Und die aber auch anziehend sind, ne? Und die auch Halt geben. Also ich finde die Irritation, mir gibt Irritation eher Festigkeit, weil ich mich sofort dazu verhalten kann. Auch wieder beim Aushalten. Ey Leute, haltet's doch einfach aus und nehmt's als das, was es ist.
Ist so ein bisschen wie, ich glaube, ich weiß nicht, wie es genau zusammenkriege. Merit Becker hat, glaube ich, mal in einem Interview im Tagesspiegel irgendwann erzählt, dass sie irgendwie sich das Bad gemacht hat und Otto Sander gefragt hat, sagen, wie er das denn fände mit den Kacheln, die er sich da vorgeschlagen hat. Du musst eine Fliese in einer anderen Farbe reinmachen. Mhm. Erst dann ist es schön, weil dann fällt dir auf, wie gut die anderen aussehen. Ja. Und ich glaube, den Moment zu finden, dieses eine Abweichende, an dem wir sehen können, wie gut dann doch das andere ist, das kann schon ein ganz wesentlicher Punkt sein. Ja, oder was im anderen auch noch falsch läuft.
Ja, aber auch das Abwesende zu sehen ich finde das total schön. Ich werde mich jetzt den ganzen Tag genau damit beschäftigen, Carsten. Verdammt.
Nee, du sollst dein Buch fertig redigieren. Wir wollen das alle lesen.
Fängt sie an zu knurren.
Nein, das passt schon, weil wir hören jetzt zum Abschluss jedes Podcast. Ich bedanke mich sehr für dieses erste Gespräch. Es fängt irgendwann an, es hört irgendwann auf. Es hat auch kein Ziel, wie jedes gute Gespräch, glaube ich, einfach nur Teil eines großen gesamten gesellschaftlichen Gesprächs ist. Und zum Abschluss jedes Gesprächs hören wir den Song, den der Gast mitgebracht hat, nochmal ganz. Und da wir ja wissen, dass Millie Jackson dich dann in Arbeitsstimmung bringt, müssen wir nur sehen, wie wir dich rechtzeitig von hier raus wieder an den Schreibtisch bringen. Und dann wird das auch was mit dem nächsten Buch. Liebe Simone, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, Carsten. Das hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Auf bald. First you take my heart in the palm of your hands and you squeeze it tight. Then you take my mind and play with it all night. My pride, and you throw it up against the wall. You take me in your arms, baby, and bounce me like a rubber ball. I'm not complaining, what you're doing, you see. Cause this pain and feeling is ooh, so good to me. Don't you know that it hurts so good? Hurts so good. Don't you know that it hurts so good?
say it's all right with me. Turn right around and make sweet love to me. Ooh-wee, baby, shown up good to me. Cause baby,
baby,
these things you're doing to me, it hurts so bad, but it's worth all the misery. Cause it
hurts so
good. Don't you know that it hurts so good? Ooh, baby. Ooh, 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 baby. Ooh, oh, ooh, baby. Ooh, boy. Please don't ever take the hurt off me. Cause it would hurt even worse if you'd ever, ever leave.
Oh, yes, it would.
Even though sometimes it's hard for me to bear.
This heart is killing me.
I make myself whole life. Cause if it kills me, I don't care. Cause baby,
baby,
I don't want you to ever.